Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stromberg, herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie ist teuer. Das ist keine neue Erkenntnis. Wie viel sie die Volkswirtschaften am Ende an Wohlstandsverlust gekostet haben wird, das ist dann Stoff für Wirtschaftswissenschaftler, das zu berechnen und zu analysieren. Jetzt, da wir noch mittendrin sind, gilt es, die Auswirkungen abzumildern. Die EU macht Ausnahmen bei den Beihilferegelungen. Im Sozialbereich wird die Regierung nochmal über Zuschüsse diskutieren. Und eine Folge der Corona-Pandemie ist auch, dass Deutschland den Spitzenplatz als Exportweltmeister an China abgegeben hat. So hat das IFO-Institut in München berechnet. Ob das nur temporär ist oder langfristig, darauf gehen wir in dieser Sendung ein. Und wir stellen auch ein großes Wasserstoffprojekt vor, das Hamburg im Zuge der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung nun angeht. Die Corona-Hilfen für Unternehmen sind das Instrument, damit Jobs und Strukturen erhalten bleiben. Hilfen in den Dimensionen, wie sie das Bundeswirtschaftsministerium vor allem den größeren Unternehmen in Aussicht gestellt hat, müssen aber auch von der EU genehmigt werden. Die hat angesichts dieser außergewöhnlichen Lage unter Bedingungen genehmigt. Theo Gers berichtet.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ließ noch gestern Abend um 9 Uhr eine Pressemitteilung verschicken. Offenkundig war die Erleichterung groß über eine Entscheidung der EU-Kommission, die so epochal auch wieder nicht war. November- und Dezemberhilfen sind nun auch bei Förderbeträgen von über 4 Millionen Euro pro Monat pauschal zulässig, also bei Hilfen, die vor allem größeren Firmen zugutekommen. Bei Hilfen von weniger als 4 Millionen Euro hatte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager schon vorher ein Auge zugedrückt. Oberhalb von 4 Millionen Euro waren Corona-Hilfen dagegen einzeln in Brüssel anzumelden. Dieses aufwendige Verfahren fällt nun weg. Für Altmaier ist das dringend notwendig, um die Substanz der deutschen Wirtschaft zu erhalten. Die Entscheidung ist aber fast noch wichtiger für Altmaier selbst. Der Wirtschaftsminister steht wegen der schleppenden Auszahlungen von November- und Dezemberhilfen immer noch unter Druck. Sie gewinnen zwar an Fahrt, Stand heute waren gut 2,1 Milliarden Euro an November und knapp 1,2 Milliarden Euro an Dezemberhilfen ausgezahlt, doch noch immer handelt es sich überwiegend um Abschlagszahlungen. Von den insgesamt versprochenen gut 20 Milliarden Euro ist die Regierung immer noch meilenweit entfernt. Ähnlich schleppend läuft auch die Überbrückungshilfe 3 an, die seit Jahresanfang gilt. Die Anträge können wohl erst im März gestellt werden, dann erst ist die Software dafür fertig. Im Februar soll es deshalb auch bei der Überbrückungshilfe 3 Abschlagszahlungen geben. Doch die sind den Ländern viel zu niedrig, so der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.
Aufgrund der jetzt schon eingetretenen Verzögerungen halten die Länder eine weitere Erhöhung der Abschlagszahlung auf bis zu 150.000 Euro pro Monat für sachgerecht. Denn Sie müssen sehen, wenn die jetzt erst im Februar kommen, sind zum Teil rückwirkend für den Dezember und den Januar. Da hat sich was aufgebaut, auch an Liquiditätsengpässen.
Den Firmen soll aber schnell geholfen werden. Auch deshalb ist jede Erleichterung bei den Genehmigungsverfahren hoch willkommen. Wirtschaftsminister Altmaier hatte seit Wochen in Brüssel versucht, das EU-Beihilferecht bei den November- und Dezemberhilfen aufzubohren und Widerstände auszuräumen. Andere EU-Staaten befürchteten Wettbewerbsnachteile, wenn Deutschland mit seiner Finanzkraft von der Pandemie betroffenen Unternehmen mit Hilfen unter die Arme greift, für die sie selbst nicht die Kraft haben. Dieses Argument ist nun vom Tisch. Wettbewerbskommissarin Vestager stuft die Corona-Pandemie als außergewöhnlich, unvorhersehbar und schwerwiegend ein. Damit darf die Bundesregierung Corona-Hilfen zahlen. Allerdings unter einer Bedingung. Sie müssen auf staatliche Lockdown-Maßnahmen zurückgehen und es dürfen nur Fixkosten erstattet werden, die die Unternehmen durch eigene Umsätze nicht decken können.
Die EU genehmigt Corona-Hilfen für größere Unternehmen, Theo Gers berichtete. Und jetzt schauen wir auf das, was aus der Bundesregierung für Empfänger von Sozialleistungen noch weiter angedacht wird. Konkret hat Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil heute gesagt, dass er einen Corona-Zuschuss in der Koalition durchsetzen will. Die Details dazu von Kai Klement.
Ihm sei wichtig, dass die Gesellschaft in dieser Krise auch sozial zusammenbleibe, sagt der Arbeitsminister und nimmt einen neuen Anlauf, Hartz-IV-Empfängern in Pandemiezeiten einen Zuschlag zu zahlen.
Der Schutz von Corona darf aber keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona-bedingte Belastungen für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung in den verschiedenen Grundsicherungssystemen zur Verfügung zu stellen.
Auch sollten Hartz-IV-Empfänger leichter medizinische Masken bekommen können. Der Minister erinnert an die FFP2-Apothekenbezugsscheine für Ältere als ein mögliches Modell. Allerdings nennt er weder die genaue Zuschusshöhe noch einen Starttermin für die Pläne.
Wir arbeiten mit Hochdruck an Lösungen und Konzepten. Wir wollen die in der Bundesregierung und in der Koalition besprechen und so schnell wie es geht auch umsetzen.
Übers Wochenende und Anfang der Woche werde man weiter verhandeln, so der Minister. Regierungssprecher Steffen Seibert blieb in seiner Reaktion zurückhaltend. Über die Fragen werde die Bundesregierung zeitnah beraten und auch zeitnah einen Beschluss fassen, hieß es lediglich. Immerhin weiß Heil Sozialverbände an seiner Seite. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, forderte, Zitat, 100 Euro sofort für Grundsicherungsempfänger, auch für FFP2-Masken.
Berichtet Kai Klement. Deutschland war jahrelang Exportweltmeister. Jetzt hat China überholt beim Leistungsbilanzüberschuss, also der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen. Die Zahlen zeigen erhebliche Verschiebungen, wie der Überschuss in der deutschen Leistungsbilanz nach unten geht, um 13 Milliarden auf 260 Milliarden US-Dollar. Auf der anderen Seite steht ein enormes Wachstum in der chinesischen Leistungsbilanz, plus 170 Milliarden Dollar. Auf 310 Milliarden und damit eben mehr als die deutsche Wirtschaft. Das hat der Wissenschaftler Christian Grimme vom Münchner IFO-Institut errechnet und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, welche inhaltlichen Verschiebungen dahinter stecken.
Also es sind im Grunde zwei Verschiebungen. Auf der einen Seite der Handel mit Waren, der sich stark verändert hat. Auf der anderen Seite die Dienstleistung und hier eben insbesondere der Reiseverkehr, der Tourismus. Eben die Pandemie hat ja dazu geführt, dass es zu starken Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr kam und so deshalb ein deutscher Tourist oder ein chinesischer Tourist kaum noch eben ins Ausland gefahren ist, um dort Urlaub zu machen. Und wenn man eben ins Ausland fährt, dort Urlaub zu machen, dann ist das eben nichts anderes, als dass man eine ausländische Dienstleistung einkauft, die traditionell den Leistungsbilanzsaldo reduziert. Und dadurch, dass es eben jetzt zu diesem starken Rückgang im Reiseverkehr kam, war es sowohl in China als auch in Deutschland zu beobachten, dieser sehr starke Rückgang eben im Reiseverkehr.
Sowohl China als auch Deutschland sind ja beide Länder bekannt dafür, dass da eine erhebliche Reisetätigkeit in gewöhnlichen Jahren, also wenn da keine Corona-Pandemie wütet, tätigt wird. Also ist es ein relativer Vergleich? Ist es dadurch die Diskrepanz so groß geworden?
Also in beiden Ländern ist der Reiseverkehr eben stark zurückgegangen, aber aufgrund der schieren Größe Chinas, die Bevölkerung ist ja deutlich, deutlich größer als die von Deutschland, der Reiseverkehr natürlich sehr viel stärker zurückgegangen als von Deutschland.
Schauen wir mal auf die Warenströme. Es ist ja so, dass Deutschland vor allen Dingen im Maschinenbau sehr stark unterwegs ist, China eher in den elektronischen Produkten und da rühren auch große Verschiebungen her?
Das ist richtig. China konnte durchaus durch die Corona-Pandemie profitieren und deutlich mehr Waren exportieren, als sie es sonst tun. Zum einen waren das verschiedene elektronische Ausrüstungen, die eben insbesondere für die Heimarbeit gebraucht werden, eben die Laptops und Webcams. Aber auch eine weitere Warengruppe war sehr wichtig, die sonst überhaupt keine Rolle spielt, nämlich die Ausfuhr von medizinischer Schutzausrüstung. Und hier ist insbesondere die Mund-Nasen-Schutzmasken zu nennen. Es fällt zwar gar nicht so stark ins Gewicht vom Wert her, so eine Maske kostet ja nicht sehr viel, aber dadurch, dass es so einen Umfang getätigt hat und eben auch weltweit so stark nachgefragt worden ist, fällt es tatsächlich beim gesamten Warenexport von China eben so stark ins Gewicht, dass das Chinas Leistungsbilanzüberschuss so stark in die Höhe getrieben hat. Deutschland exportiert sehr viele Kraftfahrzeuge, Maschinen, chemische Erzeugnisse und diese Art von Produkten wurden im vergangenen Jahr eben kaum noch nachgefragt, da viele Länder bedingt durch die Corona-Pandemie in zwischenzeitliche Rezession gerutscht sind, waren gerade solche Waren wenig gefragt und das führte eben dazu, dass Deutschland hier eben nicht profitieren konnte und deutlich weniger als in früheren Jahren exportieren konnte.
Herr Grimme, ist das jetzt ein einmaliger Corona-Effekt und das Ganze wird sich dann im kommenden Jahr spätestens wieder normalisieren? Oder ist das eine Verstärkung eines Trends, der ohnehin vorhanden war?
Also die bisherigen Anzeichen deuten eher darauf hin, dass das eine temporäre Situation ist, dass also auch noch in diesem Jahr durchaus wir vermutlich mit ähnlichen Effekten wie im vergangenen Jahr rechnen könnten, also bis Zur Jahresmitte dürfte der Reiseverkehr auf jeden Fall noch deutlich gedämpft sein und auch die insgesamt eher schwache wirtschaftliche Aktivität aufgrund der ganzen Eindämmungsmaßnahmen dürfte in vielen Ländern eben auch noch schwach laufen. Insofern ist auch im aktuellen Jahr noch nicht damit zu rechnen, dass sich das wieder stark entgegenbewegt. Aber für das kommende Jahr rechne ich aktuell eher damit, dass sich der chinesische Überschuss wieder deutlich reduzieren wird und der deutsche Überschuss vermutlich in etwa auf den Werten, die wir aktuell sehen, liegen bleiben wird.
Es war ja auch schon vor der Corona-Krise so, dass die USA ein erhebliches Leistungsbilanzdefizit aufgewiesen hat, also mehr importiert als exportiert an Waren und Dienstleistungen. Jetzt hat sich dieses Defizit noch deutlich vergrößert. Was heißt das für Sie?
Die Vergrößerung des USA-Leistungsbilanzdefizits ist auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen, weil eben viele Abnehmerländer in Rezession waren und entsprechend weniger USA-Güter eingekauft haben. Zum anderen hat sich der Reiseverkehr in die USA auch deutlich zurückgegangen. Also hier ist der umgekehrte Effekt wie in China und Deutschland. Insofern würde ich auch hier sagen, dass dieser weitere Anstieg des US-Defizits nicht so kritisch betrachtet werden muss, weil es eben Corona-bedingt ist. Aber selbst ohne die Corona-Pandemie ist natürlich das Defizit der USA immer noch exorbitant hoch, was natürlich weitere Verhandlungen gerade über die Handelspolitik nicht einfacher macht.
China überholt Deutschland als Exportweltmeister. Das war der Wissenschaftler Christian Grimme vom Münchner IFO-Institut, das Berechnungen dazu heute veröffentlicht hat. Vor gut 2,5 Jahren wurde das Baukindergeld beschlossen, damals rückwirkend zum 01.01.2018. Es sollte Familien beim Immobilienerwerb unterstützen. Das Programm wurde wegen der Corona-Krise verlängert. Es können noch bis Ende März Anträge gestellt werden. Knapp 10 Milliarden Euro wurden dafür vorgesehen und davon wurden bislang 6,5 Milliarden Euro bewilligt. Brigitte Scholtes über das Förderprogramm und wie die bisherige Nachfrage einzuschätzen ist.
Gemessen an der Zahl der Anträge ist das Baukindergeld einer der Renner im Programm der KfW.
Wir sind sehr zufrieden und was auch eine gute Nachricht ist, dass das Geld wahrscheinlich auch für alle, die diese Förderung beantragen möchten und können, bis Ende 2023, dass das Geld auch ausreicht.
Sagt Alia Begischewa, Sprecherin der KfW, die das Programm im Auftrag des Bundesinnenministers abwickelt. Seit September stieg die Zahl der Anträge deutlich. 21.000 allein gingen im Dezember ein. Offenbar vermuteten viele Antragsteller, das Programm laufe Ende des Jahres aus, wie ursprünglich geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde es um 3 Monate verlängert. Wer jetzt noch in den Genuss der Förderung kommen möchte, für 10 Jahre immerhin insgesamt 12.000 Euro pro Kind unter 18 Jahren, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zum einen darf das zu versteuernde Haushaltseinkommen für eine Familie mit einem Kind 90.000 Euro nicht übersteigen. Für jedes weitere Kind unter 18 Jahren werden weitere 15.000 Euro angerechnet.
Bis Ende März 2021 muss man den Kaufvertrag unterschrieben haben bzw. eine Baugenehmigung sich besorgt haben. Die Anträge können noch bis Ende 2023 gestellt werden, weil das Baukindergeld ja rückwirkend beantragt wird, und zwar nach Einzug in die geförderte Immobilie innerhalb von 6 Monaten.
Sagt die KfW-Sprecherin. Außerdem gilt seit heute, wer einen Antrag stellt, muss neben dem Eintrag ins Grundbuch auch den Kaufvertrag bzw. die Baugenehmigung vorlegen. Zunächst hatten Kritiker bemängelt, man adressiere mit diesem Baukindergeld die falsche Gruppe, diejenigen Familien nämlich, die auch ohne diese Förderung in der Lage wären, Wohnungseigentum zu erwerben. Nach Auswertungen der KfW hatten jedoch 2/3 der Antragsteller ein durchschnittliches zu versteuerndes Haushaltseinkommen unter 50.000 Euro. Und die meisten Antragsteller hätten kleine Kinder unter 4 Jahren. Damit sei also das Ziel erreicht, junge Familien in Deutschland zu fördern. Die Hürden, Wohneigentum zu erwerben, seien für junge Familien aber immer noch hoch, kritisiert jedoch Michael Vogtländer, Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft. Denn man benötige ein gewisses Startkapital, um überhaupt an einen Bankkredit zu kommen. Man müsse zudem die Grunderwerbssteuer schultern und andere Nebenkosten, etwa für Notar oder Makler. Um die Wohneigentumsbildung anzuregen, hielt Vogtländer deshalb andere Mittel für geeigneter.
Andere Länder haben da ganz andere Instrumente, zum Beispiel indem sie Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer einführen, zum Beispiel auch speziell für Familien, das wäre sicherlich eine Idee gewesen. Oder aber indem man Nachrangdarlehen gewährt. Das heißt, der Staat gewährt ein Darlehen, das zurückgezahlt werden muss, das aber als Eigenkapitalersatz angesehen wird. Und das wäre ein Instrument, das wenig kostet für den Staat, aber sehr effektiv wäre, um den Zugang zum Wohneigentum zu erleichtern.
Und es fehle vor allem in Ballungszentren an Bauland.
Brigitte Scholtes zum Baukindergeld. Lange hatte sich die Bundesregierung Zeit gelassen mit der Formulierung einer deutschen Wasserstoffstrategie. Mittlerweile sind die Eckpfeiler veröffentlicht und nun machen sich die ersten Unternehmen auf den Weg, sie umzusetzen. In Hamburg ging heute ein Konsortium an den Start, um mitten im Hamburger Hafen eine erste Anlage zur Wasserstoffproduktion zu bauen. Wer dabei ist und wie grün dieser Wasserstoff erzeugt werden soll, darüber berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Zur Firmenallianz, die den Grundstein für die Wasserstoffproduktion im Hamburger Hafen legen will, gehören die Konzerne Shell, Vattenfall und Mitsubishi und das städtische Unternehmen Wärme Hamburg. Seit Monaten hatten Hamburgs Wirtschaftssenator Michael West-Hagemann und sein Kollege Jens Kerstan aus dem Umweltressort mit den Unternehmen Gespräche geführt, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Am Ende soll vor allem die energieintensive Industrie im Hafen mit Wasserstoff versorgt werden, so Jens Kerstan.
Das ist eben, glaube ich, der große Vorteil von dem Projekt, das wir jetzt vorhaben, dass eben an dem Standort sehr gut grüner Wasserstoff produziert werden kann und gleichzeitig große Industriebetriebe in unmittelbarer Nachbarschaft sind, die diesen Wasserstoff brauchen.
Bis 2030 soll im Hafen ein 45 Kilometer langes Wasserstoffverteilnetz entstehen. Zu den potenziellen Kunden rechnet Umweltsenator Jens Kerstan die Aluminiumhütte Trimet, das Stahlwerk von ArcelorMittal oder die Raffinerie Holborn. Bislang sei die Energiewende vor allem im Strombereich vorangekommen. In Zukunft könnten auch Industriebetriebe, die bislang Gas und Kohle verfeuerten, Wasserstoff einsetzen. Den Elektrolyseur, der Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet, liefert Mitsubishi. Der Elektrolyseur soll mit Strom aus Windkraft betrieben werden. Entstehen soll die Anlage dort, wo heute das zum Jahreswechsel stillgelegte Kohlekraftwerk von Vattenfall steht, in Hamburg-Moorburg. Dort gibt es schon die benötigten Höchstspannungsleitungen, sagt Vattenfall-Projektleiter Oliver Weinmann.
Eins der wesentlichen Ziele in dem Projekt ist, dass wir dort grüne Elektronen für die Elektrolyse liefern. Wir sind ja in Nordeuropa einer der größten Erzeuger von erneuerbaren Energien, spezialisiert auch auf den Offshore-Bereich, wo wir unsere größten Erzeugungskapazitäten haben.
Der Mineralölkonzern Shell wiederum macht beim Hamburger Wasserstoffprojekt mit, um genau in diesem Segment weiter zu wachsen, sagt Shell-Sprecherin Cornelia Wolbern.
Wir haben in der Tat den Transport- und den Industriesektor im Blick. Aktuell sind wir ja schon dabei, im Joint Venture der sogenannten H2Mobility eine Wasserstoffinfrastruktur für Pkw aufzubauen. Und wir sind Mitglied in der Interessengemeinschaft der sogenannten H2 Accelerate, die dem wasserstoffgetriebenen Lkw europaweit zum Durchbruch verhelfen wollen.
Wie man aus grünem Wasserstoff eines Tages Flugbenzin herstellen kann, würde im Unternehmen gerade erforscht. Letztlich will auch der städtische Fernwärmeversorger von dem Projekt profitieren. Das erklärt Christian Heine, der Geschäftsführer von Wärme Hamburg.
So eine Elektrolyseanlage, die hat halt 80 bis 90 Grad Abwärme zur Verfügung. Und bei einer 100 MW-Anlage sind das etwa 13 MW, die wir hier ins Fernwärmesystem einbinden können. Und das haben wir vor, das bei diesem Projekt zu machen und damit natürlich auch die Wirtschaftlichkeit der Elektrolyseanlage zu erhöhen.
Das Hamburger Elektrolyseprojekt ist deutschlandweit mit zunächst 100 Megawatt das mit Abstand größte dieser Art. Schon 2025 soll der erste Elektrolyseur in Betrieb gehen, weitere sollen folgen. Die beteiligten Firmen hoffen, dadurch Know-how und Marktanteile einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zu gewinnen. Und es geht um viele Fördermillionen vom Bund und der Europäischen Union.
Axel Schröder über ein großes Wasserstoffprojekt im Hamburger Hafen. Der Industriekonzern Siemens steht kurz vor einem Chefwechsel. Nach mehr als 7 Jahren an der Spitze des Konzerns gibt Joe Keser im Februar seinen Posten ab. Für ihn ist es ein Abschied nach Maß. Siemens hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020-21 deutlich bessere Ergebnisse erzielt als erwartet, trotz der Corona-Krise. Dorothee Holz berichtet.
Was Siemens freut, dürfte der Lufthansa noch mehr Sorgenfalten bereiten. Wegen der Corona-Pandemie sind Siemens-Mitarbeiter kaum noch geflogen. Ein Konzern, der in immerhin 200 Ländern und Regionen dieser Welt tätig ist. Das hat viel Geld gespart, aber Siemens hat im abgelaufenen Quartal auch viel Geld verdient. Sogar mehr als erwartet. Besonders gut liefen die Geschäfte in der Kernsparte Digital Industries. Da geht es um die sogenannte digitale Fabrik, erklärt Siemens-Experte Frank Rotauge von AHP Capital.
Was Siemens da macht, ist quasi so eine Art Betriebssystem für die neueste Generation von Fabriken. Also man muss sich so vorstellen wie das Microsoft Windows für Computer. Genau das macht Siemens für ganze Fabriken.
Der Analyst sieht Siemens im Bereich digitaler, vernetzter Fabriken, dem Aushängeschild der Münchner, ganz weit vorne. Die Gewinne sprudelten kräftig in den vergangenen 3 Monaten. Um 57% schnellte das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr nach oben. Analysten hatten dem Konzern deutlich weniger zugetraut. Entsprechend groß ist die Freude an der Börse. Die Siemens-Aktie kostet mehr als 130 Euro, ein neuer Rekord und das mitten in der Pandemie. Den starken Einstieg ins neue Geschäftsjahr verdankt Siemens vor allem China.
Man muss sagen, dass China aus der Pandemie relativ gut rausgekommen ist und dass wir dort auch stark steigende Produktionsinvestitionen sehen. Und das ist sicherlich ein Treiber für diesen Bereich von Siemens.
Aber nicht alles glänzt dem Siemens-Konzern, der inzwischen ja aus vielen börsennotierten Einzelteilen besteht. Siemens hat gestern Abend nur vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht. Ausgespart waren die Ergebnisse der Gesundheitssparte Siemens Healthineers. Die hinkte zuletzt hinterher. Trotz einiger Makel, Siemens-Chef Joe Keser hat sich mit den Zahlen und dem Rekordaktienkurs selbst ein glänzendes Abschiedsgeschenk bereitet. Im Februar übergibt er den Stab seinem Nachfolger Roland Busch.
Rekordhoch bei der Siemens-Aktie. Dorothee Holz berichtete darüber. Schauen wir doch gleich an die Frankfurter Börse zusammen mit Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, wie sieht denn der aktuelle Kurs jetzt auch Richtung Handelsschluss bei Siemens aus?
Ja, der Kurs hält tatsächlich dieses Rekordniveau. Eine Aktie kostet gerade knapp 132 Euro. Das ist ein dickes Plus von 6,6%. Aus dieser deutlichen Reaktion ist auch ablesbar, wie überrascht die Analysten und auch die Anleger über diese Ergebnisse, die wir gerade gehört haben, dann doch waren. Oft ist es ja so, dass solche Zahlen sich gar nicht mehr so doll niederschlagen, weil sie eben erwartet worden waren und damit eingepreist sind, wie wir an der Börse sagen. Im Fall von Siemens heute, da war es aber echt eine Überraschung.
Die Autobranche leidet unter der Corona-Pandemie. Wir haben das auch vorhin noch mal thematisiert im Zusammenhang mit dem gesunkenen deutschen Exportüberschuss. Wie steht denn die Branche heute da?
Das ist interessant. Natürlich ist die Konkurrenz aus China ein großes Thema. Das ist die eine Seite. Aber es ist auch so, dass China trotz der gestiegenen Exporte noch immer ein ganz wichtiger Einkäufer ist, der überhaupt gerade in dieser Krise Produkte wie Autos nachfragt. Volkswagen hat heute erste Eckdaten für 2020 veröffentlicht. Die sehen besser aus als gedacht. Vor allem das vierte Quartal lief da besser als gedacht. Das hat den Kurs ordentlich angetrieben. VW-Aktien gewinnen 2%. Daimler und BMW können nur ganz leicht zu gewinnen.
Eine Branche, die noch deutlich stärker leidet als die Automobilindustrie, ist die Tourismusbranche. Die Diskussion über mögliche Grenzschließungen in Europa, wie sehr trübt das den Ausblick?
Ja, die unsichere Pandemielage sorgt dafür, dass die Sorgen in dieser Branche immer größer werden. Heute war das am Aktienmarkt durchaus präsent. Aktien von TUI, dem Touristikkonzern, verlieren nochmal um die 15%. Auch die Lufthansa verliert 2,5% heute.
Und wie sieht es am Gesamtmarkt aus?
Ja, die Sorgen der Pandemie, die zeigen sich natürlich auch in anderen Wirtschaftszweigen. Es war eine durchwachsene Woche insgesamt für den Aktienmarkt. Die Amtseinführung von Joe Biden, die hatte dem DAX Mitte der Woche ordentlich Schwung verliehen. Aber der ist jetzt erstmal verflogen. Heute zum Wochenschluss Verluste gerade notiert. Der DAX doch etwas besser wieder als am Vormittag bei einem Stand von 13.859 Punkten. Ein Minus von 0,34%. Das ist so in etwa das Niveau, das der DAX am vergangenen Freitag hatte.
Und zum Schluss noch Euro-Rente und Gold.
Der Euro notiert bei einem Stand von 1,2158 $. Die Feinunze Gold verliert an Wert $1,853,39 und die Umlaufrendite bei -0,53%.
Sebastian Schreiber von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmeck. Noch einen schönen Abend.